Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Kein Halten mehr. Die alten Ordnungen wanken. Angstgewitter liegen in der Luft. Und Krieg. Das ist die Zeit, in der Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher groß wird. Eine Zeit allergrößter Unsicherheit. Ein alter Mann aus Königsberg hat ein Buch geschrieben. Er heißt Immanuel Kant. Und dieses Buch schlägt ein wie ein Komet. Nein, es ist nicht der Komet, der in der Herrenhuter Brüdergemeinde das Ende der Welt ankündigt. Aber es ist doch das Ende der Welt, wie die Menschen sie kannte. Die inneren Ordnungsgefüge des Menschen brechen zusammen. Die Welt entsteht im Kopf. Und Gott ist kein Erfahrungsgegenstand. Was für eine Provokation. Ein paar Jahre später wird in Frankreich ein König geköpft. Und eine politische Ordnung tritt an die Stelle der Religion mit den Versprechen eines neuen Himmelsreichs und einem Terrorregime in Folge. Was soll noch kommen außer der Apokalypse, fragen deshalb die Herrenhuter. Der junge Mann verlässt diese Enge und mit ihr das Ende der Welt, um sich auf den Weg in die Zukunft zu machen, einer unsicheren Zukunft, ein Wagnis des Glaubens und des Lebens. Als Schleiermacher, der Pastorensohn, dieser junge Pastor nach Berlin kommt, weiß er nicht, was ihn erwartet. Wie so viele, die es in die große Stadt treibt, aus den Provinzen des Deutschen Reichs. Die Stadt ist dreckig, laut, voller Baustellen, voller Elend, aber auch voller Energie und Schönheit und Aufbruch. Es ist die Stadt zur Zeit. Aber die Obrigkeit reagiert auf die Verunsicherungen mit nie gekannter Kontrollwut, mit Willkürherrschaft und Zensur auf die Veränderungssehnsüchte des entstehenden Bürgertums. Ein Reich der Freien und Gleichen, Gott bewahre, wird es auch von den Kanzeln gepredigt. Und der junge Pastor erfährt die Willkürherrschaft am eigenen Leib. Als Pastor an der Charité sieht er nicht nur Armut, Wahnsinn, Krankheit, tiefe seelische und physische Not. Er erlebt auch die Ranküne, baufällige Pfarrwohnungen und eine prompte Reaktion auf jeden kühnen Gedanken. Strafe muss sein für die jungen Pastoren. Die geselligen Orte der Stadt ziehen nun diesen hellwachen jungen Pastor an, diesen Hochbegabten, der nicht weiß, wohin mit seinen Deutungsmöglichkeiten. Ein Zauberwort in diesen intellektuellen Zirkeln: ein freies Individuum sein. Für unsere Ohren klingt das nicht sehr provokativ, eher anstrengend. Damals war es das Wort, auf dem die Verheißungen ruhten oder eben die Sorgen. Hier in den politischen Salons konnten sie es ausprobieren. Nur oft stellen wir uns diese frühromantische Atmosphäre so vor, als säßen da ein paar Hipster in den angesagtesten Cafés in der Torstraße und guckten Filme, die sonst niemand komisch findet. Aber so war es nicht. In diesen Salons wurde gestritten. Buchstäblich bisweilen bis aufs Blut in der Morgendämmerung. Hier wurde gelitten, gerätselt, experimentiert und gefragt, unerbittlich. Hier probierten sie neue Formen aus. Fragmente nur. Gedichte, ein Satz, ein politisches Manifest, eine Republik der freien Geister. Da ging es nicht nur um den Sinn der Kunst. Das war auch eminent politisch. Und so reagierten deswegen auch die Behörden auf diese Versammlungen. Hier lernt Schleiermacher auch Juden und Jüdinnen kennen. Zeitlebens wird er sich mit dieser Religion nicht anfreunden können, um es mal vorsichtig zu sagen. Auch das gehört zur Wahrheit dieses Kirchenvaters dazu. Und er trifft auf Frauen, wie er sie niemals gekannt hat. Frauen, die mehrere Sprachen sprechen und die sich ihre Partner und nicht nur die Partner fürs Gespräch selber aussuchen. Und diese jungen Männer verlieben sich fast alle immer in die Falsche. Und doch werden diese Erfahrungen des Ringens, des Streitens, des Erprobens, des Miteinander um eine Zukunft ringen für ihn zum Gleichnis für die Zukunft der Kirche und des Glaubens. Eine Gründerszene des Geistes trifft er dort, beweglich, schnell, volatil, aber auch traurig, bisweilen frustriert, mit den Kräften am Ende. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, hätte aber der Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Die Einbildungskräfte dieser jungen Elite wachsen bisweilen ins überheblich Riesenhafte. Sie rütteln an Tabus. Und sie fragen nicht mehr nach Gott, weil ihnen die Kirche nicht mehr vertrauenswürdig scheint. Hier ist kein Ort für Wahrhaftigkeit. Und da sitzt er dann, dieser Krankenhausseelsorger in der Charité, in der Pfarrwohnung, durch die es regnet, im ständigen Ärger mit den Kirchenbehörden und tritt in die warmen Salons und hört sich die Kirchendämmerungsfantasien seiner Freundinnen und Freunde an. Was schließt er daraus? Seine Freundschaft etwa zum verruchten Friedrich Schlegel, auch so einem Pastorensohn, regen ihn an, beide Welten zu verbinden. Und so schreibt er es dann auch auf. Sie haben es gerade gehört. Die Sehnsucht nach den anderen Geistern. Sozialität, die Fähigkeit des Menschen, in Beziehung zu sein, wird zu der ersten großen Grundentdeckung seines Lebens, die in Wahrheit natürlich in seiner Kindheit bei den Herrenhutern schon vorgeprägt ist. Eine Grundentdeckung, die sich durch sein ganzes Lebenswerk zieht. Nun bliebe diese Einsicht banal. Alle 30-Jährigen haben einen Sinn für Beziehungswelten. Aber seine Überlegung ist eine andere. Ich muss hinaus in mancherlei Gemeinschaft mit anderen Geistern, um durch Geben und Empfangen das eigene Wesen werden zu können. Das eigene Wesen werden zu können. Das ist dann doch keine triviale Einsicht. Ich bin nicht schon, was ich bin. Ich muss es werden in der Reibung an den anderen, im Gespräch, im Schweigen, sogar im Streit und in der widerspenstigen Abwehr. Wir sind nicht schon, was wir sind, also das, was wir Identität nennen, dieses diffuse Selbstgefühl, was uns morgens verknittert im Spiegel anlächelt. Dieses Selbst ereignet sich und muss entstehen an den anderen. So beschreibt er es in den Monologen um 1800. Und wenn Sie die anderen durch Gott ersetzen, merken Sie, da steckt eine tiefe theologische Pointe. Wir sind nicht, was wir sind. Wir werden auch nicht, was wir träumen zu sein, sondern wir sind im Tiefsten und werden erst durch den anderen, durch die Anschauung des Universums, durch die Begegnung und Erfahrung des Göttlichen. Hier wird aus der Geselligkeitstheorie des jungen Schleiermacher im Ansatz schon ein christologisch gefärbtes Kirchenbild. Gott zeigt sich, stellt sich da im Gesicht dieses einen und er zeigt sich im Gesicht all der anderen. Die Erfahrung, dass wir überhaupt sind, verdanken sich einem anderen. Im Freundschaft und Befremden, in Ähnlichkeit und Differenz erst werden wir. Und das gilt auch für den Glauben. Er ist eben kein Tatbestand oder eine Entscheidung, sondern eine Erfahrungsform, in der Menschen sich über den Umweg der Begegnung mit dem anderen oder den anderen erst gegründet wissen, gehalten, geborgen. Gott zeigt sich auf dem Umweg des Menschensohn und er zeigt sich in der Begegnung mit Menschen, Söhnen und Töchtern. Das meint im Tiefsten bei Schleiermacher Geselligkeit. Für uns klingt das nach Hobbykeller und Bierseligkeit, dieses altmodisch wunderschöne Wort. Einander Gesellinnen und Gesellen sein. Vielleicht nach einem guten Abendessen mit den besten Freunden. Aber Schleiermacher zieht den Kreis der Geselligkeit durchaus weiter. Geselligkeit kann auch in der Zumutung dessen liegen, mit dem man nie auf einen Nenner kommt und ohne den wir doch auch nicht sind, wer wir sein sollen. Seine Gottesdienste müssen so gewesen sein. Keine kleinen, kuscheligen Szeneräume, sondern die Dreifaltigkeitskirche in der Mohrenstraße. 1000 Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucherinnen an jedem Sonntag. Die Liederzettel kauft man an der Pforte wie das Programm an der Theaterkasse. Neue Lieder, viel Musik. Schleiermacher versteht es, Menschen anzurühren und zu bewegen. Auch das ist Geselligkeit. Und er muss Predigten gehalten haben, 45 Minuten lang freie Rede, die Menschen das Zuhören nicht vermisst haben. Wenn wir diese Predigten heute lesen, ist mir ehrlich gesagt nicht klar, worin der Reiz dieser Reden lag. Aber es muss sie gegeben haben, diese vollmächtige Sprache, diese Darstellung des Undarstellbaren, die Menschen aus allen Teilen dieser Stadt angerührt, verändert und bewegt haben. Heute, 250 Jahre später, bebt die Erde wieder. Angstgewitter liegen in der Luft und Kriege. Kein Halten mehr. An den alt gewordenen Ordnungen frisst ein Schwamm, vollgesogen mit Bequemlichkeit und Überdruss, aber auch mit Bitterkeit und Blindheit gegenüber den Veränderungen, die längst stattgefunden haben oder auch die, die dringend nötig sind. Seien wir ehrlich, in unseren Ohren erzeugt das Wort Reform keine kribbeligen Gedanken, kein Wagnis mehr, keine Einbildungskraft, sondern nur noch Müdigkeit. Nicht schon wieder. Hatten wir doch alles schon. Und die Andersheit des anderen birgt oft kein Versprechen, schon gar kein religiöses, sondern wirkt vor allem bedrohlich. Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt lässt neue Autokratien entstehen, neue Willkür, neue Zensur, neuen Fundamentalismus oder auch nur neue Rechthaberei. Identitätspolitik statt Identität im Werden. Abgrenzung statt Streit. Shitstorm statt die Kultur des Auseinandersetzens um das bessere Argument. Und über all unserer Zukunft legt sich wie eine modrige, feuchte Wolldecke die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, wie sie nie war. Und vom Versprechen nach Individualität ist eine Gesellschaft der Singularitäten auch weit entfernt. In einer Welt, in der der je eigene Standpunkt der je einzige ist, der akzeptiert werden kann. Und aus dem romantischen Versprechen des Zusammenstimmens der verschiedenen Weltsichte, Frömmigkeitsstile, Einsichten und Ansichten ist doch das große Seufzen geworden. Ach, wenn mal alle so wären wie ich. Resonanzräume und Echokammern suggerieren, ich bin ja eigentlich auch in der Mehrheit. Nervös, kränkungsbereit sind wir, über alle Maßen empfindlich. Eine Empfindlichkeit, die sich bis zum Rausch des Hasses steigert. Wir wissen das alles. Und auch in den Kirchen wackelt das Gebälk. Auch in den schön renovierten Kirchenhäusern. Schleiermacher hätte übrigens mit diesem Gotteshaus so seine Probleme gehabt. Obrigkeitskritisch, staatskritisch, wie er war. Lasst euch nicht zu eng auf den Staat ein, hat er seiner Kirche immer wieder zugerufen. Und manchmal frage ich mich, was gewesen wäre, wenn er sich durchgesetzt hätte mit seiner Form von Kirchlichkeit. Ist das Kirchengebäude, so wie wir es kennen, eigentlich noch zu retten, angesichts der vielfach diagnostizierten Gewohnheitsabbrüche? Aus dem frechen Weiter-so wird schon gut gehen, ist ja längst ein Weiter-so, solange es noch gut geht, geworden. Und manchmal mischt sich in Sorge vor Status- und Einflussangst auch mitten in der Kirche so etwas wie eine leise Pikiertheit. Warum bleiben die Menschen denn weg? Wir haben uns doch so viel Mühe gegeben. Schleiermacher, der Kirchenvater am Beginn der Moderne, hätte uns heute Morgen diese Welteindunkelei nicht durchgehen lassen. Er hätte gefragt, wie sähe denn der Gottesdienst aus, in den die beste Freundin gerne mitkäme? Und wie klingt ein Gebet, das so gesprochen wird, als könnte man sich mit Gott wirklich unterhalten? Und ein Lied, das einem wirklich zu Herzen geht. Er hätte nach neuen Formen gesucht, einer eigenen Sprache, nach neuen Orten auch, wo der Sinn und Geschmack des Unendlichen erfahrbar wird. Oder er hätte die alten Orte wiederbelebt. Er hätte die Musik der Stadt erkundet, die alte und die neue. Vermutlich hätte Schleiermacher getwittert. Religion ist nicht Moral und nicht Metaphysik zum Beispiel, deutlich unter 140 Zeichen. Dieser Satz ist immer noch eine veritable Debatte wert. Vielleicht hätte er zusammen mit Freundinnen und Freunden einen Blog gestartet mit Bewegtbildern und Verbindungen zu Internetgemeinschaften überall in der Welt. Und wenn dann jemand gesagt hätte, aber wir kennen die Sprache doch nicht, hätte er gesagt, da musst du sie lernen, wie das Griechisch und das Latein. Ich stelle mir vor, dass Schleiermacher mich bei einer Visitation begleitet, die ich Montag beginne in einem meiner Kirchenkreise. Ein junger, nachdenklicher Pastor aus Berlin. Kommt in Niedersachsen schon grundsätzlich nicht gut an, so ein Preuße, auch kein preußenkritischer Preuße. Aber was sieht er in den Gemeindehäusern mit ihren Stuhlkreisen, die der Welt den Rücken zukehren? Wie blickt er auf die Poster mit den Schafen und den Eselsohren und den Psalmworten, die schon lange keiner mehr liest? Wie steht er nach dem Gottesdienst beim Kirchcafé, wo niemand über die Predigt, aber alle über den vertrockneten Blumenstrauß sprechen, den die Küsterin nicht ausgewechselt hat? Denn in der Nacht ist ihr Vater gestorben. Besinnt euch auf das Religiöse, besinnt euch auf das, was der Grund eures Lebens ist, hätte er gesagt, milde oder zornig, je nach Lage, in Kirchenvorständen eher zornig, im Gespräch mit den Gemeinden milde, zärtlich gar. Vielleicht hätte er sich einen Stuhl genommen und sich dazugesetzt, in den Frauenkreis, den Männerkreis, die Kindergruppe. Was bewegt euch wirklich? Und worüber wollt ihr lieber schweigen? Denn auch das ist eine Darstellungsform des Unendlichen. Was macht euch traurig? Und wo habt ihr den Gott, über den ihr die ganze Zeit redet, am Montagmorgen längst verloren? Dieser Vorschlag, sich immer wieder zu fragen, was trägt uns? Worum geht es eigentlich? Dieser Vorschlag ist so trivial wie nötig. Lasst uns nach Orten suchen, wo die Begegnung mit dem Unendlichen wieder möglich ist. Das können schöne, alte, große Gotteshäuser sein, aber eben auch Orte, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Die Darstellung des Undarstellbaren verträgt auch Proberäume. Dort kann auch mal etwas schiefgehen. Der Rückzug in die Orthodoxien dieser Tage führt oft nur in die Melancholie oder in den Fatalismus. Und diese Orthodoxien können übrigens auch coole Locations sein oder narrative Predigten. Die religiöse Geselligkeit, wie Schleiermacher sie versteht, entsteht da, wo die Erfahrung der anderen eben nicht nur Aufhänger für Richtigkeiten ist, sondern Menschen im Tiefsten bewegt, verändert, heilt, korrigiert. Mit Menschen im Gespräch sein. Freundschaften pflegen an allen erdenklichen Orten und Räumen. Einen Sinn für die Trostlosigkeit entwickeln, für die Armut auch hinter dem Reichtum und für den Reichtum hinter der Armut. Nur Christenmenschen, die dieses Wagnis eingehen, die über den anderen erst ein Selbst werden wollen, immer und immer wieder, sind die, die sich von Gott anrühren lassen. Wie das gehen soll? Noch einmal Schleiermacher. Ihr fragt, schreibt er, ihr fragt, welche Sprache denn geeignet sei, die Rede, die Schrift, die Tat, die stille Mimik des Geistes? Jede, antworte ich. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönerndes Erz und eine klingende Schelle. Amen.